UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge UN Hörbar, dem Podcast, der den Vereinten Nationen eine Stimme verleiht. Wir, das sind Patrick Rosenow, der leitende Redakteur der Zeitschrift Vereinte Nationen. Hallo Patrick.
Hallo Steve, grüße dich.
Und ich, Steve Biedermann vom Vorstand des DGVN-Landesverbands Mitteldeutschland, freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende. Für die DGVN stand dieses unter dem Thema 50 Jahre Deutschland in den Vereinten Nationen, weshalb die Rolle Deutschlands für und innerhalb der UN das gesamte Jahr hindurch in unterschiedlichsten Veranstaltungen und Beiträgen thematisiert wurde. Hier im Podcast hatten wir beispielsweise im September mit Manuela Scheuermann über die deutsche UN-Politik und deren Veränderung gesprochen. In der letzten Folge UN Hörbar für dieses Jahr wollen wir das Jahresthema noch einmal aufgreifen. Dabei wollen wir jedoch eine eher persönliche Perspektive einnehmen und dankenswerterweise konnten wir hierfür eine besondere Gesprächspartnerin gewinnen, Dr. Ingrid Lehmann. Ingrid hat eine sehr beeindruckende und lange Karriere bei den Vereinten Nationen durchlaufen und dabei die Weltorganisation im Wandel der Zeit erlebt. Sie begann ihren Dienst 1975 als Associate Officer im Exekutivbüro des damaligen UN-Generalsekretärs Kurt Waldheim. Danach folgten unterschiedliche Verwendungen, unter anderem im Rahmen der United Nations Force in Cyprus, dem UN Department for Disarmament Affairs, der UN Transitional Assistance Group for Namibia und dem United Nations Information Service, wo sie bis 2003 tätig war. Schwerpunkte ihrer Arbeit bilden die Themenbereiche Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Diese sind auch die zentralen Bezugspunkte ihrer zweiten, nämlich ihrer akademischen Karriere. Sie hat an der Freien Universität zu Berlin promoviert, zahlreiche Artikel und Beiträge veröffentlicht, sowie Forschungsaufenthalte unter anderem in Cambridge, Yale und Harvard absolviert. Liebe Ingrid, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Danke für die sehr nette, freundliche Einführung, Steve, und hi to Patrick as well. Ja, ich bin eigentlich jetzt wieder zu dem Punkt gekommen, dass ich meine vielen Jahre in der UNO recht positiv sehe. Denn auch das Lesen zum Beispiel des Buches Wir sind UNO von Eckart Grieb herausgegeben, hat mich eigentlich dazu geführt, dass vergangene Jahrzehnte als eine wirklich sehr wichtige und bereichernde Zeit zu sehen. Und bin daher froh, dass ihr beide mich jetzt da sozusagen noch weiter befragen werdet.
Ja, vielen Dank auch von mir, liebe Ingrid. Du hast es ja schon angesprochen, Steve hat dich so ein bisschen vorgestellt. Wir wollen den Podcast nutzen, auch für so einen historischen Rückblick auch einfach. Und vor allen Dingen angereichert mit deinen persönlichen Erfahrungen bei den UN und was die UN auch mit dir gemacht haben eigentlich und wie du die UN vielleicht auch geprägt hast. Machen wir jetzt mal eine Zeitreise ins Jahr 1975, als du bei den Vereinten Nationen angefangen hast zu arbeiten. 2 Jahre davor, also 1973, ist ja die Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschland damals, und die Deutsche Demokratische Republik, also die DDR, Ostdeutschland, sind beigetreten. Darüber hinaus aber auch im selben Jahr die Bahamas, also als 3 neue UN-Mitgliedstaaten sind beigetreten. Also noch gar nicht so lange her damals, als du dann angefangen hast, dort zu arbeiten. 1975 hatten die Vereinten Nationen dann 144 Mitgliedstaaten. Heute haben die Vereinten Nationen 193 Mitgliedstaaten. 1975 sind dazugekommen Kap Verde, die Komoren, Mosambik, Papua-Neuguinea, Sao Tome und Príncipe und Suriname. Also viele junge Staaten sind zu den Vereinten Nationen beigetreten. Es gab aber auch weitere Unabhängigkeitserklärungen. Angola zum Beispiel hat sich von Portugal unabhängig erklärt, ist aber erst im nächsten Jahr dann 1976 beigetreten. Es gab Unabhängigkeitsbestrebungen von Osttimor, gehörte damals zu Indonesien. Die Volksrepublik Benin wird ausgerufen in dem Jahr. Und insgesamt markiert das Jahr 1975 ja eigentlich weltpolitisch gesehen das endgültige Ende auch des Vietnamkrieges, der mit dem Sieg des kommunistischen Nordens über den US-Verbündeten Südvietnam endete, also am 30. April. Aber auch in Europa, in Spanien, geht mit dem Tod von Diktator Franco und der Wiedereinführung der Monarchie mit König Juan Carlos eine Ära zu Ende. Und wir haben andere Krisen, den Beginn des libanesischen Bürgerkrieges 1975, aber auch einen Lichtblick wieder, wie zum Beispiel die Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki und die Gründung der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der KSZE. Und auf UN-Ebene wird die erste UN-Weltfrauenkonferenz 1975 organisiert, die in Mexiko stattfand. Also viele verschiedene politische Ereignisse, die 1975 stattgefunden haben. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie damals so aus deiner Sicht auch die Welt auf die neue Mitgliedschaft Deutschlands oder auch der deutschen Mitgliedschaft der UN geblickt hat, also auf die BRD und DDR, die zwei deutschen Staaten, die dann 1973 beigetreten sind. Wie hat sich das dann zwei Jahre später, also 1975, als du angefangen hast, bei den Vereinten Nationen zu arbeiten, wie hat sich das so entwickelt? Wie war so der deutsche Ruf bei den Vereinten Nationen, gerade in New York aus deiner Sicht?
Erstmal vielen Dank, Patrick, für die sehr gute Zusammenfassung all dessen, was nun 1975 und auch überhaupt Mitte der 70er Jahre passiert ist. Was heute leicht vergessen ist, weil man immer alles summiert unter dem Übertitel Kalter Krieg hat alles dominiert und man konnte eigentlich fast gar nichts weiterbringen etc. etc. Und was eben nicht so stimmt, denn gerade im Entkolonialisierungsbereich Portugal und Spanien hat sich sehr viel getan in der Zeit. Ich habe das jetzt auch nochmal nachgelesen, ist also schon erstaunlich, wie viele gerade im Jahre 75 auch wie neue Mitglieder dazugekommen sind. Die Deutschen waren ja dann schon, die beiden deutschen Staaten, quasi zwei Jahre dabei. Ne? Und du hast auch erwähnt, die Weltfrauenkonferenz im Sommer 75. Also ich habe im Mai angefangen und war da also in den Anfängen gleich sozusagen mittendrin, weil ich im Büro des Generalsekretärs arbeiten durfte. In der Zeit, und ich war im Moment an dem Zeitpunkt die einzige Deutsche sowieso, auch im österreichischen Team, und wurde vorwiegend dafür eingestellt, deutsche Pressearbeit, also die drei deutsch sprechenden Länder, Schweiz, Österreich, Deutschland, beiden Deutschlands, zu machen. Und ich war auch gleichzeitig die einzige professionelle Angestellte, die Frau war, weiblich war. Das kam sicher beides zusammen und das hat es schon recht spannend gemacht und für mich natürlich ein enormer Bruch. Ne? Könnt ihr euch vorstellen von der FU, die ja nun noch irgendwie mitten im Chaos, ist vielleicht übertrieben, aber in den Aufregungen der Anfang der 70er Jahre war bis nach New York in den 38. Stock, ne? Der abgeschirmt vom Rest des Sekretariats liegt, wo du nur mit besonderem Fahrstuhl hinkommst etc. etc. Also es ist schon eine spezielle Situation, in der man sich da befand im Generalsekretärsbüro. Wohlgemerkt zu einer Zeit unter Waldheim, als seine Skandale noch nicht bekannt waren. Da hatten einige vielleicht Informationen, aber wir gehörten nicht dazu, was Kurt Waldheim im Zweiten Weltkrieg wirklich gemacht hat. Die Daten kamen ja erst, wenn wir uns recht entsinnen, heraus, als er Präsidentschaftskandidat in Österreich war, in den späteren 70er Jahren. Okay, wie war es überhaupt für Deutsche in der Anfangszeit? Nicht, darum geht es ja jetzt eigentlich. Schon, ich würde nicht sagen schwierig, aber man wurde schon skeptisch beäugt. Es gab zwar einige, auch jüngere Deutsche, vor allem in technischen Bereichen, die sich schon vorher selbst bei der UNO beworben hatten und eingestellt wurden und da länger schon arbeiteten, also Inge Kaul und Karl Zovar. Aber die richtige Gruppenrekrutmentphase begann eigentlich mit uns, mit der ersten Gruppe, die das Auswahlverfahren bestanden hatten. Und dann kamen gleich 10 Leute oder so rein. Und dann ging es danach immer weiter, um eben, wie gesagt, die deutsche Quote aufzufüllen und damit dann auch unserem immer mehr wachsenden Finanzbeitrag gerecht zu werden. Ich sag deshalb, man wurde skeptisch angeschaut und also auch bewegte sich doch recht vorsichtig, weil es ja nicht nur die Feinstaatenklausel gegeben hatte in der Charta der Vereinten Nationen, die ausgesetzt werden musste, weil es nicht nur in New York, glaube ich, schon Ressentiments gegenüber Deutsche, dass man also zum Beispiel vorsichtig war, in Bars und Restaurants nicht laut Deutsch zu sprechen, weil man komisch angesehen wurde. Das vergisst man jetzt alles hinterher, aber es war so. Und ich meine, ich möchte mal den alten, euch vielleicht bekannten Witz teilen. We like Germany very much. We like it so much that we prefer having two of them. Vielleicht ist es gar nicht so witzig, aber es zeigt, dass es also auch in einer gewissen Weise die Angst vor einem zu groß werdenden Deutschland da schon noch vorherrschte. Und insofern hatte man eben zwei in unterschiedlichen Allianzen aufgenommen, die sich aber eigentlich erstaunlich schnell doch recht zivilisiert miteinander benahmen, was auch wiederum dann ein gutes Beispiel wurde, dass die beiden deutschen Staaten miteinander arbeiten konnten, ne? Das war so mein erster Eindruck, 1975.
Aber oft hört man ja eher so, dass man nicht so intensiv zusammengearbeitet hat in New York, sondern eher so nebeneinander koexistierte. Oder würdest du das nicht unterstützen? Also man hat doch nicht gegeneinander gearbeitet, aber eher so eine latente Gleichgültigkeit, dass man so nebeneinander in den UN irgendwie war. Das würdest du schon beschreiben, dass es doch intensiver war an einigen Stellen, die Zusammenarbeit.
Das mag anders gewesen sein zwischen den Vertretungen. Aber ich meine, ich war ja im Büro des Generalsekretärs und habe mich da schon bemüht, mit allen Ländern, also wenn es meiner Arbeit diente, gute Beziehungen zu haben. Zum Beispiel kann ich mich entsinnen, als der Präsident der Generalversammlung aus der DDR kam, da musste man schon recht rege mit ihm zusammenarbeiten. Er saß sogar im 38. Stock und seine Pressesprecherin Nadja Younes war eine Freundin von mir. Ich fand es eigentlich damals schon recht zivil, den Umgang. Also innerhalb des Sekretariats. Man war vielleicht nicht auf engen Freundschaften mit DDR-Leuten unterwegs. Das durften die ja, glaube ich, auch gar nicht. Und eine gewisse Skepsis auch gegenüber denen, die man mutete, nicht nur für die Vereinten Nationen arbeiten. Das muss man ja alles erstmal langsam austaxieren, was da wirklich lief. Also die Distanz war da, aber es war nicht, dass man sich beschimpfte irgendwo, ne? Also wie andere Länder, ich meine zwischen Nord- und Südkorea oder anderen Staaten, die geteilt waren, waren ja weniger umgängliche Formen eigentlich an der Tagesordnung. Ne?
Vielen Dank, liebe Ingrid, für die interessanten Einblicke. Ich würde gern nochmal auf die persönliche Ebene so ein bisschen reinzoomen sozusagen, weil einfach, ich glaube, das war 1975 so und das gilt heute gleichermaßen, gerade auch im Uni-Kontext mit Absolventinnen der Politikwissenschaft oder irgendwie anderen Fachdisziplinen. Wie das persönlich für dich war, dieser Gang oder der Sprung nach New York, karrierebezogen. Du hast in Berlin studiert, dann hast du auch in den USA einen Masterabschluss gemacht. Also du warst schon viel unterwegs, könnte man sagen. Das Reisen war jetzt für dich wahrscheinlich nichts Neues, aber eine Karriere bei den Vereinten Nationen vielleicht schon. Kannst du da einfach mal beschreiben, wie hat sich das ergeben? War das langfristig geplant? War das sehr spontan? Wie groß waren die Umbrüche, die du da erlebt hast? Ich glaube, das wäre sehr interessant, das mal zu hören.
Also bei mir war es eher ein Zufall, dass ich mich überhaupt beworben habe, denn ich wohnte in Berlin in einer Gemeinschaftswohnung und einer unserer Mitbewohner, der Hans Kleinstauber, auch ein Professor für Politikwissenschaft, der leider früh verstorben ist, kam rein und sagte, oh, schaut mal, die suchen Deutsche zu den Vereinten Nationen, ihr könnt euch bewerben. Wir haben uns umgeschaut, zwei waren Ausländer in der Gruppe, einer hatte einen guten Job und eigentlich blieb nur noch ich übrig. Und dann habe ich mich beworben. Hab dann die Prüfung gemacht, bin dahin gereist ohne jegliche Vorbereitung und habe es irgendwie geschafft, da unter den ersten 10 die Prüfung zu bestehen. Lag wahrscheinlich auch daran, dass mein amerikanisches Masterstudium mich da recht gut auf diese Art von Prüfung vorbereitet hat und war dann eigentlich erstaunt, wie schnell die UNO mit Antworten kam oder Vorschlägen von Jobs. Die ersten beiden waren nicht sehr attraktiv, irgendwas in der Verwaltung. Und dann kam eben die Geschichte mit dem Generalsekretär und dann hat mich sein Kabinettschef interviewt in Bonn. Ja, ich meine, das war für mich schon alles eine andere Welt, nicht? Denn ich hatte nicht mal die Kleidung, um zu so einem Interview zu gehen. Meine Mutter hat mir da Kleider gekauft. Das besaß man ja in Berlin gar nicht mehr. Und so ging es dann weiter. Es war auch in New York wirklich nicht leicht, weil ich habe übrigens als P1 ursprünglich angefangen, wurde dann aber rückwirkend aufgestockt, weil mein zweiter Master irgendwie nicht anerkannt wurde. Und das haben wir dann hinterher geändert. Und als P1 hat man schon sehr wenig verdient, ne? Also von meinen $1,000 im Monat habe ich schon 400 für Miete ausgegeben. Und das war insofern schwierig, weil man auch in diesem Generalsekretärsbüro ständig auf irgendwelche Veranstaltungen gehen musste, wo man doch Black Tie gab es da, also dauernd, was für Frauen lange Kleider bedeutet, die ich auch nicht besaß. Und das waren so die Anfangsprobleme, die sich dann aber innerhalb von einem, zwei Jahren habe ich das dann bewältigen können. Aber auch New York war ja keine leichte Stadt in 70er Jahren. Es war sehr viel Kriminalität. Ich wurde einmal wurde eingebrochen, zweimal wurde ich bestohlen, etc. etc. Also es war schon eine schwierige Stadt auch.
Das klingt alles schon an sich spannend und aber auch herausfordernd gleichermaßen, würde ich sagen. Was ich mich in so einem Kontext immer noch frage, ist, wie, das würde man heute Onboarding nennt, also wie viel Unterstützung sozusagen hast du von deinem neuen Arbeitgeber bekommen, von den Vereinten Nationen? Oder ist quasi alles ein muddling through, du musstest dich selbst irgendwie durcharbeiten und am Ende lacht man drüber so ein paar Jahre später und alles ist irgendwie gut gegangen, aber vielleicht war es damals wirklich Stress? Oder ist es doch sehr strukturiert abgelaufen, dass man ein bisschen an die Hand genommen wurde von anderen Kollegen, wie auch immer?
Von anderen Kollegen. Ich meine, das war das Wichtigste. Es gab zwei oder drei jüngere Engländer, Amerikaner in dem Generalsekretärsbüro. Und die haben es mir eigentlich möglich gemacht, da zu funktionieren. Onboarding, das Konzept gab es überhaupt nicht. Und ich war auch in keiner Weise durch mein Studium darauf vorbereitet. Ich meine, vielleicht macht ihr das jetzt alles besser in den Universitäten, aber ich hatte noch nie ein Memorandum verfasst für eine andere Abteilung oder was immer. Aber da bei den Juniors sowieso erstmal sehr, sagen wir mal, routinemäßige Arbeit an der Tagesordnung waren, habe ich mich relativ schnell dann doch einarbeiten können. Aber schon ein halbes Jahr, glaube ich, vergangen, bis ich das alles so kapiert habe, was da an unterschiedlichen Strömungen, politischen und wo man steht und Ost, West, Nord, Süd etc. und die vielen Organisationen und die Abkürzungen. Aber ich habe zum Beispiel eine meiner Aufgaben als Junior Political Officer, da war Zusammenfassung von Memoranden, die an den Generalsekretär geschickt wurden, die dann 3-4 Seiten lang waren und er wollte aber nur eine lesen. Das war eine seiner Regeln, er liest nur eine Seite. Und ich muss dann immer irgendjemand zusammenfassen. Das macht wahrscheinlich heute dann ChatGPT oder ich weiß nicht, wer es macht. Und das andere eben die deutschsprachige Pressearbeit, die recht interessant war, was also Presseauswertung und Ähnliches betraf. Und auch für mich der Umgang mit den Journalisten und zu lernen, was deren Interessen sind und wie sie arbeiten, das hat mir eigentlich auch für spätere Jahre sehr geholfen. Und das war alles on the job. Ja, learning by doing, was immer.
Du hast ja auch promoviert zum Thema strategische Kommunikation oder Öffentlichkeitsarbeit der Vereinten Nationen. Ne? Das war ja auch dein Dissertationsthema, sodass du das, was du im Job gelernt hast, dann auch nochmal wissenschaftlich aufbereiten konntest. Das finde ich auch nochmal ganz spannend. Gerade heute im Zeitalter der Desinformation und auch der Bedrohung der Vereinten Nationen hat das ja auch nochmal eine neue Dimension wahrscheinlich erreicht. Mich würde nochmal interessieren, du hast es schon mal ein bisschen angesprochen, kannst du vielleicht mal so einen Tag oder deinen ersten Tag bei den UN, vor allen Dingen im Büro des Generalsekretärs unter Kurt Waldheim, mal ungefähr beschreiben, was du so gemacht hast, was so der Arbeitsablauf war, gerade in New York? Vielleicht ein kurzer Hinweis noch zu Kurt Waldheim, damit alle Hörerinnen und Hörer ihn kurz einordnen können. Also Waldheim war ja von 1972 bis 1981 UN-Generalsekretär und davor war er Österreichs Außenminister. Und ab 1970 war er ständiger Vertreter Österreichs bei den UN in New York. Er ist dann nach seiner Zeit als Generalsekretär Bundespräsident Österreichs geworden, also von 1986 bis 1992. Und du hattest das schon angesprochen, Ingrid, es gab ja dann eher in der Zeit des Wahlkampfes in Österreich die sogenannte Waldheim-Affäre, also von 86 bis 92 so groß, aber vor allen Dingen nach seiner Zeit in New York. Und da wurde ihm die Beteiligung an Kriegsverbrechen beziehungsweise eher das Wissen über solche aufgrund seiner Tätigkeit in der NS-Zeit als Offizier der Wehrmacht und Freiwilliger der SA vorgeworfen. Und da geriet er ja auch in internationale politische Isolation. Also die USA haben sich zum Beispiel geweigert, ihn einreisen zu lassen und dergleichen. Das war aber natürlich eher erst nach seiner Zeit als Generalsekretär. Aber hast du ihn so persönlich erlebt, auch so im Amt? Hast du mit ihm auch Gespräche führen können oder war das gar nicht zeitlich möglich? Also wie war so ein konkreter Arbeitstag im Exekutivbüro des Generalsekretärs?
Also am Anfang habe ich ihn persönlich so gut wie gar nicht gesehen. Ich habe ihn vorbeilaufen sehen oder Besucher reingehen sehen. Ich war direkt seinem Kabinettschef verantwortlich. Der hat mir meine täglichen Aufgaben gegeben. Und die waren eben, wie gesagt, die Presseschau und die deutschsprachige Presse, also auch Interviews vorbereiten. Die österreichischen Diplomaten, die damals hauptsächlich seine Adjutanten quasi waren, haben vieles selbst gemacht. Einer war eigentlich direkt für sein persönliches, mentales oder sonstiges Wohlergehen zuständig. Und der Kabinettschef, solange er ein Österreicher war, war eigentlich auch darauf orientiert, ihn bei guter Laune zu halten. Also von daher war ich in der zweiten oder dritten Linie, was mich im Anfang nicht gestört hat, weil ich es also sowieso schon kompliziert genug fand. Aber dann später, so nach 2 oder 3 Jahren, hat er mich dann auch wahrgenommen und mich mal irgendwas gefragt oder mir eine Rede gegeben, die ich schreiben sollte. Geändert hat sich meine Arbeit. Ich bin ja als Politologin erstmal auch an internationalen politischen Entwicklungen interessiert gewesen und fasziniert darüber bis heute. Meine Arbeit hat sich erst substanziell wirklich verändert und das heißt verbessert, als ein nicht österreichischer Kabinettschef des Generalsekretärs kam, Rafiuddin Ahmed aus Pakistan. Und er war der Ansicht, dass die jüngeren Arbeiter im Generalsekretärsbüro doch auch substanzielle Arbeit machen sollten. Er hat uns allen 3 oder 4 je einen unterschiedlichen Ausschuss zugeteilt und mir wurde damit der erste Ausschuss, der sehr interessant war, für Sicherheits- und Abrüstungsfragen gegeben. Und damit konnte ich mich dann auch in die Generalversammlung oder vielmehr in die Ausschüsse, ersten Ausschuss setzen. Und da liefen einige sehr interessante Projekte, die ich dann wiederum zu mehr substanzhaltigen Memoranden an den Generalsekretär versucht habe aufzubauen. Und da er immer neue Initiativen haben wollte zum Beginn der Generalversammlung, dass in der Zeit 2 neue Ideen vom Generalsekretär kommen müssen, die möglichst auch durch die Generalversammlung abgesegnet werden, haben wir da allerhand in der Abrüstungsabteilung gemacht. Die Details führen jetzt zu weit, aber es war eine recht spannende Zeit eigentlich. Das muss ich sagen. Und ich bin ja dann auch später nach meiner Zypernzeit, nach 4 Jahren bin ich weg und dann dieses Jahr in Zypern, danach bin ich selbst in die Abrüstungsabteilung übergewechselt.
Das heißt, durch die eher substanzielle Arbeit und zum Beispiel die Zuarbeit zu diesen 2 Vorschlägen zur Generalversammlung und durch deine Memoranden, konntest du auch, wenn es gut funktioniert, wenn es irgendwie gut ankommt, sozusagen auch Impulse geben, die dann in die Arbeit des Generalsekretärs einfließen, richtig?
Richtig, aber das lief noch durch Zwischenstufen und die waren Delegierte in den Ausschüssen, die meist so dann in meinem Alter waren. Ende 20, Anfang 30 waren da schon Diplomaten, die allerhand Interesse hatten von neutralen Ländern, aber nicht nur. Ich meine, man muss sich überlegen, dass zum Beispiel Schweden und Österreich und andere europäische neutrale Länder damals eine viel wichtigere Rolle spielten als heute. Und dass es auch mit den Regionalorganisationen, also EU oder ähnliches, noch gar nicht so weit war. Das heißt, man konnten individuelle Länder sich zusammenschließen, um ein bestimmtes Projekt, Atomstopp oder was immer, beschließen oder voranbringen. Und in den 80er Jahren sind einige internationale Verträge daraus erwachsen.
Du hattest es gerade schon angesprochen. Wenn man deinen Lebenslauf betrachtet, gibt es aus meiner Sicht zumindest 2 große Veränderungen. Du warst viel in New York, du warst in Athen, du warst in Genf, aber du hast auch 2 Feldeinsätze. Du hast es gerade schon angesprochen, Zypern und
Namibia,
genau, danke. Vielleicht auch da, also einfach weil das zumindest so, wenn man das so liest, als eine große Veränderung aussieht. Wie kam es denn dazu und was hast du da eigentlich gemacht im Feld von jemandem, der erst im Exekutivbüro des Generalsekretärs arbeitet? Wie trägst du dann oder wie bist du dann in den beiden Missionen eingesetzt worden?
Das mit Zypern, also Zypern und Namibia war schon eine Verbindung, denn im Jahr 78 gab es ja das auch von Deutschland weitgehend vorangetriebene Projekt, Südwestafrika zu Namibia zu befördern sozusagen. Und das sah so aus, als ob es die Friedenslösung geben würde in dem Jahr. Ich bin dann sehr kurzfristig vom Generalsekretär in dem Fall gebeten worden, an einer Vorbereitungsmission teilzunehmen, im August 78, glaube ich, und war mindestens 4, wenn nicht noch länger, Wochen in damals noch Südwestafrika und mit Martti Ahtisaari und seinen Leuten unterwegs und auch das kritischen Grenzsituationen in Angola, an der angolanischen Grenze etc. Es war eine sehr spannende Angelegenheit für mich. Und ich habe da irgendwie auch viel drüber gelesen und mental investiert und war dann in Verbindung mit deutschen oder deutschstämmigen Rechtsanwälten und anderen, die dort unten lebten und die Unabhängigkeit Namibias mit befördert haben. Und als das dann nichts wurde und noch 12 Jahre vergingen, bevor diese Bewegung, diese Befreiungsbewegung von der UNO sanktioniert, dann endlich passieren konnte, hatte ich das Gefühl, ich verschwende irgendwie meine Zeit in dem Generalsekretärsbüro und ich wollte wieder ins Feld. Und es kam ein junger Kollege, einer von den Jüngeren, meinem Alter, Gian Domenico Pico, der gut später bei Perez Sequeira im Stab war, zurück aus Zypern, der war der Political Affairs Officer, hat begeistert berichtet und sagt, du Ingrid, wenn du möchtest, kannst du gleich bald los, da besuchen sie jemand, der mir nachfolgt. Und das habe ich dann also wirklich aufgenommen und der hat mich dann, also Perez Sequeira, der damals für Zypern zuständig war, vorgestellt, er kannte mich wahrscheinlich sowieso schon, und gesagt, Ingrid würde da runtergehen. Und dann war ich innerhalb von einem Monat oder so in Zypern. Die im Generalsekretärsbüro war nicht begeistert, aber nach 4 Jahren konnte man sich ja nun auch mal woanders hinbewegen. Und das war dann das Jahr in Zypern, in dem zivilen Teil der Friedensoperation Anpassen. Damals, doch sehr viel mehr als heute, war es nötig, zwischen den beiden türkischen und griechischen Kontrahenten hin und her zu fahren, um bestimmte Dinge zu erledigen. Also einige griechische Zyprioten, die im Norden wohnten, brauchten unsere Hilfe und umgekehrt türkische Zyprioten, die in Enklaven wohnten etc. Das war so unsere Tätigkeit in der zivilen Arbeit dort bei UNFISSIP.
Als Hintergrundinformation für unsere Zuhörerinnen sei vielleicht kurz eingeschoben, dass es beim sogenannten Zypern-Konflikt vereinfacht gesagt um die Kontrolle über die gleichnamige Insel geht. Die sollte nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem unabhängigen Staat werden, woraufhin es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der griechischen und türkischen Bevölkerung kam, die jeweils durch Griechenland bzw. die Türkei unterstützt wurden und auch werden. Und vor diesem Hintergrund wurde 1964 die United Nations Peacekeeping Force in Cyprus, kurz UNFISSIP, beschlossen, die eine Eskalation der Gewalt verhindern und besonders nach der türkischen Intervention 1974 eine Pufferzone zwischen den Konfliktparteien herstellen sollte. Die Mission ist bis heute vor Ort stationiert und gehört zu den am längsten laufenden UN-Missionen. Und in Namibia ging es um die Unabhängigkeit der ehemals deutschen Kolonie Südwestafrika, die nach dem Zweiten Weltkrieg völkerrechtswidrig von Südafrika verwaltet wurde. Und ab 1966 wurde dieser Konflikt ebenfalls mit militärischen Mitteln ausgetragen und erhielt viel internationale Aufmerksamkeit. Und in Abstimmung mit dem UN-Sicherheitsrat schlugen dann schließlich Kanada, Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich sowie die USA 1978 einen Friedensplan vor, der nach schwierigen Verhandlungen 1980 auch von Südafrika akzeptiert wurde. Nach abermals zahlreichen Spannungen konnte der Plan dann ab 1989 schließlich mit der Unterstützung der United Nations Transition Assistance Group, kurz UNTAG, umgesetzt werden, die unter anderem für die Sicherstellung fairer und freier Wahlen im Land zuständig war. Und in diesem Kontext bist du reingekommen. Nur das für die Hörerinnen nochmal zusammenzufassen, die den Hintergrund vielleicht nicht kennen. Du hast gesagt, es gibt diese Verbindungslinie zwischen beiden Einsätzen. Aber du hast ja da zum Teil auch sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Also ich habe gelesen, in Zypern warst du auch im Bereich humanitäre Hilfe eingesetzt und in Namibia ging es zum Teil um die Organisation des Referendums. Du hast, glaube ich, viele Menschen ausgebildet, wie man technisches Memorandum und Wahlen durchführt. Kannst du darauf nochmal so ein bisschen eingehen, was du also konkret gemacht hast? Weil das ja schon was ganz anderes ist als die politische Kommunikation im Sekretariat, so wie sich das für mich zumindest darstellt.
Ja, gerne, Steve. Ich habe im Grunde in Namibia 2 Jobs gemacht, aber mein Hauptjob war dann die Organisation nicht nur der Wahlen, sondern der Wählerregistration. Man muss sich das vorstellen, dass zwar die Bevölkerung nicht recht dünn besiedelt war, in einem sehr großen Land, halb Europa würde da reinpassen, aber in keiner Weise Ausweise oder Ähnliches hat. Man wusste nicht, wo sie genau wohnten, wo sie geboren waren, nichts. Es musste also eine sehr komplizierte Wählerregistration erstmal, die hat 3 Monate gedauert, stattfinden. Dazu parallel musste man natürlich auch den Bürgern von Namibia, Schwarz, Weiß und die sogenannten Coloreds, die ja im südafrikanischen Apartheid-System da alle verankert waren, klar machen, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, sich registrieren zu lassen, dass das nicht eine Geschichte von Südafrikanern mal wieder ist, um sie noch weiter aufzuspalten in rassische Gruppen etc. Die Situation, dass du so wenig Menschen in seinem großen, geografisch großen Land hattest, hat natürlich geheißen, dass die Leute von der UNO sehr viel in der Gegend rumfuhren und in Wahlbezirke aufgeteilt, also diese Aktion vornahm. Und dann im November, also nochmal 6 Monate später, die Wahl selbst organisiert wurde. Von den Vereinten Nationen zusammen mit den Südafrikanern parallel. Das heißt, die haben das Technische gemacht und wir haben aber immer daneben gesessen und aufgepasst. Das hieß auch, sehr viele Leute von der UNO-Seite her kurzfristig zu rekrutieren und dann einzuweisen. Da sind wir in der Tat das erste Mal richtig mit Trainingsprogrammen rangegangen. Und ich glaube, die dann kurzfristig für die Wahl dazugekommen sind, haben das auch geschätzt. Für mich war das schon sehr anstrengend, denn ich hatte den zweitgrößten Wahlbezirk, Windhoek, Stadt und Land. Und da war der eine Ort Solitär, an dem ich nochmal zweimal später, den ich besucht habe, der war 1000 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Windhoek. Also das waren enorme Distanzen. Und die Leute mussten alle, die UNO-Leute, mit 4x4-Vehicles ausgerüstet werden, mussten Training bekommen, wie man die fährt, Linksverkehr, ne? Und auf sehr schwierigen Straßen. Wir haben auch Leute verloren, die mit Autounfällen zu Tode gekommen sind, weil die Situation zum Teil gerade im Norden des Landes sehr, sehr schwierig war. Aber es war ein großer Erfolg, über den ich mich heute noch freue, wenn ich dran denke. Und ich fliege nächste Woche wieder nach Südafrika. Auch Südafrika selbst hat es letztendlich geschafft, herauszukommen aus der Apartheid. Als erstens die Südafrikaner gesehen haben, dass es halbwegs zivil ausgeht in Namibia. Und zweitens, dass die internationale Organisation, denen sie ja nicht vertraut haben, bisher doch faires Spiel gespielt haben. Insofern war es schon eine wichtige politische, wie soll man sagen, Errungenschaft im südlichen Afrika für beide Länder, ne?
Vielleicht noch eine Anschlussfrage, weil du das vorhin so schön gesagt hast. Ich versuche das jetzt so ein bisschen zu paraphrasieren. Nach 4 Jahren muss man ja auch mal was anderes machen. Also das war der Sprung aus dem Sekretariat ins Feld. Und dann bist du ja aber auch nach den beiden Feldeinsätzen, ich glaube, die waren jetzt nicht direkt nacheinander, sondern ein bisschen zeitlich aufgeteilt. Aber später hattest du ja noch mal eine längere Phase im Sekretariat. Also war das dann auch irgendwie, dass du für dich selbst gesagt hast, ich habe jetzt meine 2 Felderfahrungen gemacht. Das war gut, das war aber auch sehr anstrengend. Also wie kam es dann dazu, dass du nochmal den Weg zurückgegangen bist in eine mehr sekretariatsorientierte Tätigkeit?
Also ehrlich gesagt, glücklich wurde ich im UNO-Hauptquartier danach nicht mehr. Das war einfach ein zu großer Unterschied. Und man muss auch dazu sagen, dass die lange im Feld waren, ich meine, ich gehöre ja nicht mehr dazu, ich hatte ja im Grunde nur 2 Jahre, aber andere Freunde von mir, die waren lange in Nordkorea und in der Westbank und in wirklich schwierigen Situationen und die kamen da sehr schwer wieder raus. Dass es irgendwie eine Mentalität gab, man hatte das Gefühl, wenn man einmal raus ist aus New York, kommt man da nicht mehr hin zurück. Und viele hatten auch große Probleme, je wieder nach New York zurückzukommen, nachdem sie in Feldmission. Das ist einer der großen Schwächen meiner Ansicht nach. Während andere, keine Namen genannt, eigentlich nie das Hauptquartier verlassen haben. Die haben immer nur in New York gearbeitet und waren letztendlich auf der Karrierestufe schon einiges weiter als andere, die im Feld quasi auch ihr Leben riskiert haben. Ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, in Gaza haben schon wie viele hunderte UNO-Angehörige ihr Leben verloren. es ist eine, jetzt vielleicht noch mehr als damals, schon sehr riskante Tätigkeit gewesen. Plus, man musste ständig, das ist mir auch später bei den weniger aufsehenerregenden Posten in Athen oder auch in Wien so gegangen, man musste ja ständig mit dem Hauptquartier kommunizieren. Und die waren, hatte ich immer das Gefühl, eigentlich gar nicht so furchtbar interessiert daran, was die Leute im Feld taten. Oder wenn irgendwas brennte im Hauptquartier, haben sie uns sofort angerufen, auch wenn es bei uns 8 Stunden Zeitunterschied schon mitten in der Nacht war. Ja, ich sag, wann rufst du mich eigentlich an um Mitternacht? Oh, es ist important, es ist urgent, you must pay attention. Ja, umgekehrt funktionierte es immer. Wenn irgendeiner da von den Höherrangigen was haben wollte, dann müssten wir sprengen. Also dieser Bruch, der nicht häufig ausgesprochen wird, auch, ich glaube, im Rahmen von Eckhard Krebs, Wir sind UNO, Deutsche bei den Vereinten Nationen, nicht sehr gut rauskommt. Dieser Bruch war meiner Ansicht nach da und ich fand ihn nicht sehr attraktiv. Ich bin dann vom Generalsekretär Perez de Cuellar in auch wieder relativ kurzfristiger Zeit zum Direktoren des Informationsbüros in Washington DC ernannt worden. Das war für mich nochmal ein wichtiger Karrieresprung, wenn du so willst, aber auch ein enormer, kann man sagen, Stressjob. Ne? Weil jeder, der mal in Washington war, weiß, wie es im Kongress hergeht. Und obwohl wir im Außenministerium eigentlich immer Unterstützer hatten, die UNO, aber die Leute im Kongress waren eigentlich immer nur darauf aus, irgendwas zu finden, womit sie der UNO eins auswischen konnten. Ne?
Ja, sauspannend. Ich sage immer, es ist ein Informationsbüro in Washington, aber es ist ja auch ein kleines Lobbybüro, würde ich sagen, also auch für den Kongress. Und da war ich auch mal und das ist wirklich sehr klein in DC, aber glaube ich, eine unheimlich wichtige Arbeit, da ganz viele Gespräche im Kongress zu führen. Also unheimlich spannend, amerikanische UN-Politik, da könnte man wahrscheinlich auch nochmal eine separate Folge machen. Das kann ich auch verstehen, dass das sicherlich auch nochmal eine spannende Tätigkeit war. Wenn du jetzt nochmal so ein bisschen zurückblickst auf deine Station bei den UN, egal ob im Hauptquartier oder im Feld, also bis 2003 warst du ja dann bei den Vereinten Nationen und dann eben bis dahin Leiterin der Informationsbüros der UN in Washington, Athen und Wien, also eher dann, ja, wie soll ich sagen, ruhigere Orte, also zumindest was so die Sicherheit angeht. Wenn du jetzt so zurückblickst, was nimmst du ganz persönlich aus deiner Zeit bei den Vereinten Nationen mit? Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, du würdest das nur so bedingt anderen Menschen empfehlen, bei den UN zu arbeiten. Das finde ich ganz spannend, weil das ist eine sehr differenzierte Sichtweise. Du hast da mit einem Jein mal geantwortet. Was nimmst du aus dieser Zeit mit? Was war bereichernd, aber was war wohl auch der Preis für so viel Engagement?
Ich glaube, die Bereicherung kommt, das hat die Inge Kaul mal ausgedrückt, dass man ein Weltbewusstsein bekommt. Dass man nichts mehr so im Klein-Klein eigentlich sieht und alles irgendwie international verbunden ist. Das ist, glaube ich, eine der großen bleibenden Bereicherungen, auch heute für mich, dass ich auch, ein besseres Gefühl dafür habe, was möglich und nicht möglich ist in dieser komplexen internationalen Situation, kriegerischen Auseinandersetzung oder was immer, weil man eben doch mehr auch von den internationalen Politikern so im kleinen Bereich hat agieren sehen oder nicht im privaten, aber in kleineren Gruppen und es vielleicht doch anders sieht als Menschen, die nur die Medien konsumieren und eben auch dort gelebt hat. Ne? Ich meine, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass man nicht nur reist, sondern dort lebt und arbeitet. Und sich bemüht, die anderen, mit denen man jetzt, in deren Land man lebt, zu verstehen, kennenzulernen, sich in deren Schuhe hineinzubegeben. Und das macht das Ganze dann schon sehr vielfältig. Das ist, glaube ich, das positive Plus. Natürlich auch die Tatsache, dass man Freunde in der ganzen Welt hat, die man besuchen kann, mit denen man kommuniziert und auf dem Laufenden bleibt. Das Negative, das hatte ich eben in diesem Interview mit Eckhard Krieb angesprochen, ist, dass es für mich zumindest, also damals in den 70er Jahren, schon sehr schwierig im persönlichen Bereich war. Du kannst im Grunde, wenn du ständig versetzt wirst, ständig auf Mission gehst, keine wirklich feste Beziehung problemlos aufbauen, wenn du sie nicht schon vorher hast oder beschließt, einfach dann mal nur in New York zu bleiben. Das wäre natürlich eine Option gewesen, die einige wahrscheinlich sehr gerne genommen haben. Und dieses ständige Herumziehen auch eine gewisse Unruhe bringt, ne? Denn wir hatten ja nicht die Vorteile, die Diplomaten haben. Es hat uns nicht immer gleich jemand mit unserem Haus oder unseren Wohnungen da überschüttet. Die mussten wir uns selbst suchen. Die andere Geschichte ist, die habe ich, glaube ich, auch mit Eckart Grieb besprochen, dass es sehr schwer war, früher, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, zurückzukommen nach Deutschland, wenn man das wollte. Also ich habe mich ein paar Mal beworben von New York aus bei verschiedenen deutschen Organisationen, NGOs oder auch Stiftungen und wurde da gar nicht auch nur in den engeren Kreis aufgenommen. Ich glaube, das ist heute vielleicht besser, dass mehr Leute hin und her springen zwischen NGOs und internationalen, zwischenstaatlichen Organisationen. Aber das war damals nicht leicht. Ja, letztendlich hat man ja dann auch eine Loyalität gegenüber der Organisation, die vielleicht heute auch nicht mehr so an der Tagesordnung ist. Also ich habe mich schon als eine UNO-Beamte gesehen und habe die UNO ja auch ständig verteidigen müssen. Ne? Das ist, da kommt man schon in eine so Art Situation, wo eigentlich, wenn einer auch nur den Mund aufmacht, die UNO hat wieder das und das, ging bei mir schon gleich wieder ein Alarmsignal hoch. Jetzt musst du aktiv werden. Das brauche ich jetzt nicht mehr, aber es ist schon rückblickend, sag mal so, je weiter ich weg bin von der eigentlichen Arbeit, desto wichtiger erscheint sie mir. Vielleicht habe ich da nicht recht oder ihr seht das anders, aber ich finde schon wichtig, gerade jetzt vor dem Hintergrund von zwei wirklich furchtbaren Kriegssituationen relativ nah an uns heran, dass man dann sieht, dass eben damals im Südlibanon UNIFIL eingesetzt wurde, also die UNO-Friedensoperation im Südlibanon, die auch immer noch da mehr oder weniger effektiv arbeiten kann. Und in Zypern haben wir schon besprochen. Und in Namibia hat sie dann eben ein Ende gefunden, was auch wichtig ist. Das ist der große Kritikpunkt an Zypern, dass sie immer noch da ist. Aber dass diese Art von Friedensoperationen jetzt schon schwieriger wieder sind. Ne? Wenn man, ihr macht euch vielleicht mehr Gedanken drüber, wird es mal eine UNO-Vermittlerrolle geben in den beiden laufenden Kriegen? Geht es das überhaupt noch? Und wie würde sie aussehen?
Ja, absolut. Wir feiern ja auch dieses Jahr das 75-jährige Jubiläum von den UN-Peacekeeping-Truppen. Und die erste damalige Mission wurde ja in Jerusalem eingesetzt, also gerade in Nahost und ist ja immer noch heutzutage aktiv. Aber wir haben gerade in der aktuellen Zeitschrift Heft 6, was im Dezember erscheint, einen Beitrag zum 75-jährigen Jubiläum. Und da wird so konstatiert, dass es offenbar UN-Friedenssicherung wieder ein Relikt der Geschichte sei, weil es eben in konkreten Kriegen, also Ukraine oder Nahost, zu Schwierigkeiten führt und Staaten auch nicht mehr bereit sind, Friedenstruppen zu entsenden in eine Region oder in einen Konflikt, in dem es gar keinen Frieden gibt, den es zu schützen gilt. Aber es gibt natürlich noch viele andere Varianten, die du schon angesprochen hast, wie Vermittlungsbemühungen des Generalsekretärs und dergleichen. Also es scheint wirklich schwieriger geworden zu sein. Was deine Frage angeht, zur Rückkehr aus dem UN-System, ich glaube, das ist schon einfacher geworden. Also das kann man auch in Berlin zum Beispiel erleben, dass doch ehemalige UN-Mitarbeiter, die in keinem Fall dort ein Leben lang bleiben wollen und auch nicht können, durchaus in NGOs wieder arbeiten können oder in anderen Organisationen. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher geworden. Aber der Punkt Rotation, den du angesprochen hast, Hauptquartier fällt, das scheint wohl immer noch ein großes Thema zu sein. Es gibt wohl, glaube ich, so kleinere Reformbemühungen des UN-Generalsekretärs, aber dass die Leute, die in New York arbeiten, auch da gerne bleiben wollen, mehrheitlich, das scheint, glaube ich, immer noch so ein Problem zu sein, zumindest was wir so aus Gesprächen mit anderen UN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfahren haben oder auch in Zeitschriftenbeiträgen, zuletzt in Heft 5 2023 zu Personalfragen. Da gab es auch mal so eine statistische Erhebung. Scheint wohl immer noch so ein Problem zu sein, wie so auf dem UN-System, dass es halt da länger braucht als in nationalen diplomatischen Diensten, wo es ja meistens ein etabliertes Rotationssystem gibt. Was ich aber nochmal fragen wollte, du hast ja auch schon so ein bisschen Bilanz gezogen. Kommen wir nochmal kurz auf das DGVN-Jahresthema zurück. Wir haben über das Jahr 1973 Mitglied beider deutschen Staaten zum UN-System gesprochen, aber auch dein Eintrittsjahr bei den UN 1975. Wir schreiben jetzt das Jahr 2023. Wie hat sich denn deiner Meinung nach die deutsche Rolle in den UN in Richtung heute verändert, deiner Meinung nach, zum Positiven, oder gibt es auch noch viel zu kritisieren? Also wenn du heute mit deiner Brille aus dem Jahr 2023 guckst sozusagen auf die deutsche UN-Politik oder UN-Rolle, wie fällt da dein Urteil aus?
Ich glaube, generell können also deutsche Diplomaten, Auswärtiges Amt, schon selbstbewusster auftreten als damals. Es war eben gerade zwischen 73 und, ja, was würde man sagen, 78, so die Testphase, ne? Wo einige, wie zum Beispiel Rüdiger von Wechmar, der damalige Botschafter, einige Initiativen ergriffen hat und auch gesellschaftlich sehr aktiv war und von sehr vielen Leuten respektiert wurde. Dazwischen dann eher auch immer so Phasen. Ihr habt mit Interesse nochmal nachgelesen, wie viele Initiativen oder wie viel überhaupt auch von deutschen Politikern in der Generalversammlung gesprochen wurde. Und zum Teil wurden da also die gleichen Themen immer wiederholt, ohne große neue Initiativen. Ich meine, jetzt finde ich eigentlich ganz spannend die Geschichte mit der Conference for the Future, heißt es, glaube ich, ne? Die sie also gemeinsam mit Namibia machen, was ich gut finde. Es sind so die übergreifenden Themen, die, in denen man sich schon immer noch wieder profilieren kann. Aber die Welt hängt eben, und die Medien vor allem, an den Tagesthemen, ne? Und da ist die deutsche Rolle, ich weiß es nicht, ich war jetzt lange nicht mehr in New York, also ich bin da wahrscheinlich einfach überfragt, aber schwierig. Ich finde es im Moment schwierig, dass so im Nahen Osten sowieso, aber auch in der Ukraine-Russland-Situation gibt es ja auch im Nationalen so viele Auseinandersetzungen und Parteien, die nun vielleicht sogar noch pro-russisch eigentlich agieren, oder auch in Österreich, wo ich lebe, ist die stärkste Moment, nach Vorhersagen stärkste Partei, auch eher der Ansicht, dass man da also irgendwelche Lösungen baldigst finden sollte, um nicht weiter die Wirtschaft zu belasten und ähnliches, ne? Das finde ich, also da ist man ständig neuen Herausforderungen ausgesetzt, und ich beneide die Außenpolitiker nicht. Das ist schon immer wieder, da können sie nicht auf den Lorbeeren von vor 15 Jahren ausruhen. Es ist eine schwierige Zeit.
Das ist vielleicht nicht das Positivste, aber es ist ein Schlusswort, wenn wir das so auffassen wollen, dem ich mich sehr gut anschließen kann. Das ist quasi das Dauerthema auch hier im Podcast. Wir haben Gespräche, wo wir zum Beispiel einzelne Konflikte in den Fokus rücken und sprechen, wie die bearbeitet werden können oder was die Vereinten Nationen zur Bearbeitung dieser Konflikte beitragen. Und relativ häufig, wenn wir in den Jemen schauen, wenn wir nach Syrien schauen und andere, gibt es zwar sehr viel, was die UN natürlich machen, auch es dreht sich ja nicht immer alles nur um Konflikte sozusagen, aber in diesen Konflikten ist die Rolle zurzeit einfach sehr begrenzt, und das trifft dann eben auch auf das, was Deutschland da beitragen kann oder könnte, zu. Ich glaube, wir wünschen uns alle, dass da wieder mehr möglich wird und mehr Raum für Verhandlungen, für Gespräche entsteht. Aber momentan sieht es danach einfach nicht aus. Vielen Dank, liebe Ingrid, für das sehr gute, sehr informative und, wie ich besonders finde, auch etwas persönlichere Gespräch. Du hast uns da ein bisschen mit durch deine verschiedenen Karriereetappen genommen und uns da ein paar Einblicke geliefert. Wer mehr von dir lesen will, kann das ganz leicht tun. Ich habe mal geschaut, du engagierst dich ja unter anderem für die Peace Hawks, ist eine NGO, wo du verschiedene Beiträge schreibst. Du bist Gastdozentin an der Universität Salzburg unter anderem. Also wer sich mit dir auseinandersetzen will, kann das sehr leicht tun. Ich würde sagen, wir verlinken auf jeden Fall das Buch auch von Eckhard Krieb nochmal, zu Deutschen in den UN. Da sind, glaube ich, über 50 Interviews. Bei der Zahl bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, über 50 Interviews mit Deutschen, die in verschiedenen Zeitepisoden bei den Vereinten Nationen oder für die Vereinten Nationen gearbeitet haben. Auch du bist dort vertreten.
Ich hätte auch noch ein paar Shownotes, vielleicht auch für dich interessant, Ingrid. Wir haben auf der DGVN-Webseite eine Zusammenfassung aller Projekte und Publikationen zu 50 Jahre deutscher Mitgliedschaft in den UN. Und wir haben ein Debattenportal gestartet mit Meinungsbeiträgen, welche Rolle Deutschland in den Vereinten Nationen heute und auch mit Blick auf die Zukunft spielen sollte. Auch im Hinblick auf den UN-Zukunftsgipfel, du hast es angesprochen, der im nächsten September in New York stattfinden soll. Darüber hinaus haben wir ein Heft der Zeitschrift Vereinte Nationen zu 50 Jahre deutsche Mitgliedschaft in den UN, und wir haben eine Basisinformation rausgebracht zu 50 Jahre deutsche Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen. Und der letzte Hinweis noch, ich bin nicht sicher, ob du das kennst, ein Buch herausgegeben von Lorraine Sievers, die war ja auch in deiner Zeit, hat sie 1974, hat sie, glaube ich, bei den Vereinten Nationen angefangen. Sie ist Amerikanerin und war in den UN unter anderem in der Abteilung für den UN-Sicherheitsrat im Sekretariat zuständig. Und die hat jetzt im letzten Jahr einen Krimi, der in den Vereinten Nationen in New York spielt, herausgegeben. Und der spielt im Jahr 1974. Er heißt An Unwilling Spy. Und den haben wir auch, das Buch haben wir auch in der Zeitschrift rezensiert. Das ist wirklich zu empfehlen, weil das auch so ein Rückblick in die 70er Jahre ist. Ganz spannende Zeit. Also wer sich belletristisch da nochmal dieser Zeit annähern möchte, dem sei dieser Kriminalroman auch ans Herz gelegt von Lorraine Sievers, An Unwilling Spy.
Vielen Dank, Patrick, für die interessanten Ergänzungen, die wir, wie gesagt, in den Shownotes verlinken. Ich danke euch beiden und wünsche im Namen des gesamten UN-Hörbar-Teams allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein gutes Restjahr und einen guten Start in das neue Jahr. Es war die letzte Folge UN-Hörbar für 2023. Vielen Dank an euch beide.
Ja, dann bedanke ich mich auch bei euch beiden. Schön, dich wieder zu sehen, Patrick, nach langem. Und Steve, nett, dich kennenzulernen. Ja, vielleicht ein andermal, ne? Alles Gute für die Jahreswende und nächstes Jahr auch. Ne?
Danke, Ingrid.
Ja. Schöne Weihnachtszeit.
Ciao.
Ja.
Tschüss.
UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast@dgvn-mitteldeutschland.de. Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.